For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Wenn jemand sagt, ja, hier, Anwälte haben noch nichts mehr zu tun, weil KI macht das doch alles, ChatGPT, da kann ich doch alle möglichen Verträge reinwerfen. Ja, selbst jemand, der das sich alles vorbereitet und sagt, ich spare das Geld oder sowas und macht das alles, hat danach zum Teil mehr Fragen als vorher, weil der hat lauter Zeilen, die einen noch mehr verwirren, wenn man nicht wirklich weiß, was man will.
Hallo, ich bin Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Mir gegenüber sitzt heute Asterix Westphal. Geboren 1969 in Hamburg, war er bereits früh sowohl im juristischen als auch im musikalischen Bereich aktiv. Seit 1985 ist er als Musiker, Schlagzeug und Percussion tätig und arbeitete von 1986 bis 1998 zudem als freier Journalist im Bereich Musik und Kultur. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Hamburg, 91 bis 95, absolvierte er sein Referendariat mit Schwerpunkt Medien- und Urheberrecht in Hamburg, Speyer und Los Angeles, das er dann mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst in die Medienindustrie. 1999 arbeitete er als Consultant für das Unternehmen des Filmkomponisten Hans Zimmer in den USA und war anschließend bis 2005 bei Sony BMG Entertainment tätig, zuletzt als Director Business Affairs in Berlin und München. Seit dem Jahr 2000 ist Asterix Westphal als Rechtsanwalt zugelassen. 2006 gründete er dann seine eigene Kanzlei in Berlin mit Schwerpunkt Musik-, Medien- und Entertainmentrecht. Parallel dazu ist er seit 2006 als Dozent und seit 2014 als Professor an der Popakademie Baden-Württemberg tätig. Und, Trommelwirbel, ta-ta-ta-ta, er wurde in der FAZ betitelt als der Anwalt, dem die Musiker vertrauen. Shoutout an Benjamin Fischer an der Stelle. Mehr geht letztlich nur mit der Verleihung eines Diamond Awards. Schön, lieber Asterix, dass du hier bist. Herr Kollege, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, es geht nur eins mehr, und das ist in diesem Podcast zu sein. Und das hat ja dann schon mal geklappt. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber und freue mich, dass wir hoffentlich das ein oder andere besprechen können. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch, zumal ich ja schon dich sehr umfänglich angekündigt habe mit beiden Tracks, Legal and Music. Und insofern ja auch ein bisschen gespoilert habe, weil deine musikalische Aktivität habe ich schon reingegeben, Schlagzeug und Percussion. So, du bist Musiker selber?
Kann man nicht leugnen. Ich würde es nicht leugnen wollen. Andere mögen es vielleicht nicht hören.
Es wird nicht geleugnet.
Oder so.
Und dabei die Frage, die immer gern hier als Opener genutzt wird: Wie kam die Musik zu dir? Was ist der Moment, wer im Elternhaus hat den Ausschlag gegeben, wo in der Grundschule, im Kindergarten, was war es, woran erinnerst du dich?
Also ich kann guten Gewissens sagen, wie bei vielen deutschen Kindern hat die Blockflöte auch in meinem Leben eine Rolle gespielt. Ich erinnere mich mit Freude an Orff-Instrumente und die Blockflötengruppe. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich talentiert genug war, um dabei zu sein. Auf jeden Fall war das Schulinstrument. Ich denke, ich muss kurz nachdenken, ich bin in den 70ern in die Grundschule gegangen. Das heißt, da war es auf jeden Fall die Blockflöte, mit der ich konfrontiert wurde. Ich fand die Orff-Instrumente, die Schlaginstrumente, zugänglicher und ehrlich gesagt auch schöner, wenn man sie nur, weil da musste man nicht so viel drüber nachdenken, was man tut. Man hat sie getroffen und dann klang sie für sich schön. Das heißt, das Schlagzeug und ehrlich gesagt die kleine Trommel war der Start meiner musikalischen, ja, Karriere ist ein großes Wort, aber die Leidenschaft hat bei mir angefangen, als ich das erste Mal, ich glaube, den lokalen Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr des Dorfes, in dem ich groß geworden bin in Schleswig-Holstein, als ich die das erste Mal gesehen habe, wusste ich, ohne Trommeln wird es nichts werden in diesem Leben. Und ich würde sagen, es gab sehr schnell eine unterm Weihnachtsbaum und irgendwann, ich weiß noch sehr genau, wie meine Mutter angerufen hat beim Leiter des Spielmannszuges, um zu fragen, wann kann unser Sohn endlich bei Ihnen anfangen? Und da war ich leider zu klein, um anzufangen. Das heißt, ich musste, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre warten. Und dann irgendwann ging es. Und ich habe dann getrommelt und bin dann auch rummarschiert und habe sehr viel getrommelt. Und wenn ich darf, tue ich das heute auch noch. Hoffentlich
dabei geblieben, die ganze Zeit.
Nicht im Spielmannszug, das kann ich guten Gewissens sagen. Das hat irgendwann aufgehört. Das ist nicht ganz die Musik.
Aber du bist am Trommeln dran geblieben.
Ja, das tatsächlich.
Und hast nicht, keine Ahnung, dann als Jurastudent gesagt, die Trommel ist es
Geige,
nicht mehr.
Geige, ne, wie alle
jetzt,
Jurastudenten.
Genau, jetzt ja, mal ein bisschen mehr Klavier Bratsche. Und ein bisschen, ja klar, Cello da.
Die typischen Instrumente, die man so hat. Nee, ich habe es versucht, ich glaube, ich habe versucht, eine Stunde Klavierunterricht hatte ich mal. Fand ich unglaublich schwierig. Liebe ich, also finde das auch ein tolles Instrument. Ja, sehr dankbar, weil jedes Mal, wenn man eine Taste trifft, also die eine klingt immer meistens sehr schön, wenn das Klavier nicht gänzlich
verstimmt. Wie so ein Off-Instrument dann.
Bitte, ganz genau so wie diese großen Klangstäbe, auf die man spielt, wo man dann einen Ton hatte und eins, zwei, drei und dann auf die nächste eins, wenn es ein Dreivierteltakt war, dann was spielte. Und wenn alle das zur richtigen Zeit machten, gab es Musik. Ja, beim Klavier ist es ein bisschen komplizierter und man braucht auch, die Finger müssen das alles können. Ich würde sagen, ich trommel wahnsinnig gerne, das möchte ich auch gerne noch weitermachen und mach's vor allen Dingen jetzt eigentlich auch wieder mehr und spiele eben relativ viel Percussion tatsächlich. Auch netterweise in Studios darf ein bisschen bei Leuten im Studio mithelfen, Platten noch rhythmischer zu machen.
Sehr schön.
Ist ein guter, ist, macht Spaß.
Und parallel?
Bin ich auch Jurist, ja.
gerade wollte ich sagen, parallel trommelst du auch auf deiner Website und lässt das interessierte Publikum daran teilhaben, was dein musikalischer Geschmack ist in Form einer Playlist.
Oh ja.
Und deshalb wissen wir, dass du natürlich ein Britpopper durch und durch bist.
Oh ja.
Oh ja.
Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich bin zu meinem Werdegang, ich weiß nicht, inwieweit wir die Leute mit meinem Werdegang langweilen sollten, aber auf jeden Fall bin ich zur Sony, meinem ersten Arbeitgeber, gekommen, weil ich unbedingt die Oasis-Platten vorher hören wollte.
Zur Sony. Also nicht zur Sony BMG, sondern zur Sony.
Oh, Sony, ja, also, genau. Sony Music, damals das Oasis-Label, die gesamte Britpop-Welle, komplett alles bei der Sony, wundervoll. Und ich wollte einfach die Platten hören, bevor sie rauskommen. Das war die Zeit, wo man noch CDs hörte und eine Platte ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr vorher angekündigt wurde und man durfte dann schon die CDs vorher hören. Es hat auch alles geklappt, also wundervoll. Ich würde sagen, einer meiner Lebensträume ist aufgegangen, dank Sony, danke.
Schöner kann die Überleitung gar nicht sein. Also vom Musikmachen zu einem unserer großen Mitglieder. Aber lass nochmal an der Stelle einsteigen vielleicht. Wann hast du dann die juristische Ausbildung, ich habe es genannt, in Hamburg, verbunden mit dem Interesse für Musik? Weil das sind ja zwei Tracks, die noch dazu damals nicht so leicht zusammengefunden haben.
Überhaupt nicht.
Ende der 90er, was ist eigentlich an Urheberrechtsgrundlagen an den Unis unterrichtet worden? Wo ist man mit Urheberrecht in Kontakt gekommen? Was war eigentlich Medienrecht? Irgendwas mit Medien? Thema Digitalisierung eigentlich noch gar nicht gelehrt an den Unis. Und du bist da als interessierter Musiker und juristisch suchender, sich orientierender junger Mann.
Ja, das Thema Alter wird hier eine Rolle spielen in diesem Podcast. Du sprichst von Ende der 90er. Ich persönlich spreche von Anfang der 90er. Okay, das ist ein Riesenunterschied. Das können für Mathematiker unter uns, das können bis zu 10 Jahre
okay,
Unterschied
sein. Okay, kurz nach
sein.
Der Wende.
Ja. Du wirst lachen. Abi-Jahrgang 89. Ja. Shoutout an alle Abi-89er. Wir haben noch Dinge, die bei uns noch Erdkunde waren, waren ein Jahr danach im Geschichtsunterricht anzufinden. Also insofern, ich bin tatsächlich dann offensichtlich eine etwas andere Alterskohorte.
Macht's aber ja noch so spannender.
Ich weiß.
So.
Ich dachte, ich wollte dir die Möglichkeit geben, dass du jetzt darauf...
Steilvorlage.
Ich finde die Frage gut. Ich kann
okay,
sie
also als ich Abi gemacht...
Als du Abi gemacht hast, da fuhr ich schon Auto. Ach, da habe ich ganz andere Sachen schon erlebt. Da war ich schon in Amerika. Wann hast du denn Abi gemacht? Das können
94.
Wir... Ha, 94 habe ich tatsächlich Jura studiert. Da habe ich Jura studiert und da habe ich, glaube ich, dieses Praktikum gemacht, nachdem du fragen wolltest.
So.
Bei Walter Lichte in der Kanzlei. Lichte, damals würde ich sagen, eine der Musikrechtskanzleien schlechthin. Und wie kam ich dazu? In der Tat hat das wirklich was mit Musik zu tun. Ich war in einem Studio im schönen Schleswig-Holstein, habe das Glück gehabt, dort eine Produktion begleiten zu dürfen und habe dann tatsächlich dann dem Studiobesitzer erzählt, hey, ich bräuchte ein Praktikum. Mein erstes Praktikum habe ich bei einem Feld-, Wald- und Wiesenanwalt, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern ein ganz toller Anwalt, mit dem ich das erste Mal im Gefängnis war und Nachbarschaftsstreitigkeiten, irgendwas mit irgendwelchen Schiebkarren, daran kann ich mich, oder Schubkarren, wie man bei uns sagt, kann ich mich noch dran erinnern. Das fand ich alles schon super. Ich fand Jura toll, aber das, als ich dann von dem Studiobesitzer hörte, ach Mensch, Asterix, da kannst du doch, wir haben einen Anwalt. Mein Vater hat früher, wie bei About a Boy, Schlagersongs geschrieben und aus dieser Zeit haben wir noch Rechte und da hatten wir einen Anwalt und das ist eben besagter Walter Lichte. vielleicht, ich stelle mal den Kontakt her. Und das hat dann auch geklappt. Ich habe mein erstes Praktikum dann tatsächlich, oder das zweite große Praktikum, so kann man es vielleicht sagen, das andere war ja bei dem anderen Anwalt. Das habe ich in Hamburg dann in der Kanzlei damals Lichte Schramm-Scheuermann, meine ich, haben sie zu dem Zeitpunkt noch geheißen, also eine etwas andere Konstellation gemacht. Und da war das tatsächlich so, dass ich das erste Mal, da würde ich sagen, habe ich den heiligen Gral dessen gesehen, was ich heute noch mache. Eine Kanzlei, die nichts weiter gemacht hat. Allein die Rücken der Leitsordner, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr nerdig, haben mich schon begeistert. Da standen die Namen von den ganzen großen Produzenten und Künstlern drauf. All das, was ich mir vorher mal mühsam auf Platten rausgesucht
habe. Du warst in deinem Tempel.
Absolut. Unfassbar. Also das hat so einen Spaß gemacht. Und da waren dann auch berühmte Leute irgendwie, kamen dann da vorbei. Also alles daran war so vollkommen klar, das und gar nichts anderes. Habe ich gedacht, was für ein Glück kann man haben, dass man zufällig Jura studiert hat und dass das dann auch so zusammenpasst. Also ich hatte offensichtlich in mir drin, war offenbar die Leidenschaft für den Teil um das Musikgeschäft, das hatte ich schon.
Und das hast du dann nach dem Praktikum im Studium auch wiedergefunden. Also es war nicht so, dass du dann gedacht hast, oh, jetzt großer Schein, öffentliches Recht, Leute, lass mich
hoch. Ich meine, Leute kommen ja, kriegen ja Gänsehaut bei diesen Worten vor Glück.
Ja, ne?
Absolut. Kann ich nur sagen, nee, war gar nicht nur so. Das war gar nicht nur so. Nee, ich persönlich würde sagen, das war ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Dann als ich da quasi dann im Studium wieder zurück war, habe ich festgestellt, dass das mit dem, was wir da so gelernt haben, eigentlich gar nicht richtig zusammenpasste. Der einzige Kurs, an den ich mich erinnere, war ein Privatdozent, also kein Professor an der Uni, ein Anwalt. Da haben wir Klemmbausteine 1 und 2 und sowas, also so ein bisschen, also nicht bisschen, sondern gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht.
Lass uns da tiefer reingehen, die Hörer, Klemmbausteine
1. Ich merke schon, ich sehe Leute virtuell einschlafen. Klemmbausteine, das hört sich nach Lego an. Ich meine, man kann die Sachen eben auch. Das ist mir dann aufgefallen. Man kann ja Jura auch spannend machen. Nein, in der Tat, das Studium ist tatsächlich nicht mit dem kongruent, was man dann später macht. Das kann man, glaube ich, dem Jurastudium gar nicht vorwerfen. Aber die Vorbereitung auf das, was ich heute mache, hat dort gar nicht stattgefunden. Das kann ich guten Gewissens sagen. Hat großen Spaß gemacht. Man hat das System sicherlich erlernt. Aber gerade was Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz und auch ehrlich gesagt Medienrecht zu dem Zeitpunkt, du hast ja das auch altersmäßig einigermaßen vernünftig einsortiert. Da war zum Beispiel Datenschutzrecht ungefähr so wie Datenschutzrecht. Jetzt schlafen wieder alle, ne? Wir verlieren sie alle. Ganz kurz, Datenschutzrecht war früher viel einfacher. Alles ist verboten, es sei denn, es ist erlaubt. Ist doch toll. Ich meine, das sind doch einfach mal handfeste.
Kann so einfach sein.
Ja, damals war das noch so. Da hat sich einiges geändert für die Konnoisseure des Rechts. Da hat sich einiges geändert. Falls Juristen zuhören, ich weiß, das ist nicht mehr so einfach. Aber ein bisschen schön war es damals. Es war die gute alte Zeit. Damals brauchte man auch noch einen Computerführerschein, um überhaupt in einen Raum gehen zu können, an dem man dann nur für Leute, die das sich nicht vorstellen können, wir hatten nichts, wo wir was googeln konnten oder sowas, sondern damit wir was nachgucken konnten in der Bibliothek, durften wir immerhin in einen Computerraum, wenn wir den Computerführerschein hatten, um dann dort was einzugeben. Das Ergebnis war dann die Signatur, um dann das Buch in der Bibliothek zu finden, was aber irgendein Kommilitone garantiert versteckt hatte.
So, das sind wir. Kennen
du das?
Wir kennen uns so lange. Aber ja. Das ist ja, also zeigt ja umso mehr, wie du auch motiviert warst und dann das gefunden hast für deinen weiteren Weg. Ja. Und das ist ja wieder auch im ja, egal in welcher Zeit, dann prägend für jeden, der irgendwo in den Berufseinstieg startet. Und dann hast du das erste Staatsexamen gemacht und bist dann aber ja direkt zu Hans Zimmer gegangen. Und das ist natürlich, also
fast. Ich würde sagen, ein bisschen Wartezeit war schon noch dazwischen, aber gar nicht so viel, was ich angefangen habe, was, glaube ich, insofern auch sehr hilfreich war. Ich habe mit einem Freund aus dem, aus der Gegend tatsächlich, aus dem gleichen Landkreis, der ein kleines Label hatte, wirklich ein Independent-Label, wie man es damals hatte. Da reden wir nicht von Vertrieb und allem, so wie wir es heute kennen. Also diese ganzen Details, ich kann gleich ganz kurz was dazu erzählen, wie wir uns dann Jura beigebracht haben. Da kommst du fast auch schon ins Spiel.
Fast auch.
Er hat angefangen, eine Band zu managen. Das war damals Fettes Brot und ich habe eine Band gemanagt. Das war Übergangsstudium zum Referendariat, auch in der Wartezeit. Ich habe eine Band namens Erdmöbel managen können, soweit ich das damals konnte. Ich bin nicht ohne Grund.
Du warst heute Manager. Ich meine, der hätte ich dich auch anders vorstellen müssen eigentlich.
Ja, ich würde sagen, der Kumpel, der das auch heute, ein brillanter Manager, der ist ein ganz großartiger Manager. Ich würde sagen, ich bin ein deutlich besserer Jurist als Manager. Sonst würde ich das bestimmt auch machen. Da würde ich sagen, das wäre dann auch bestimmt gut so. Genauso wie ich auch kein Profimusiker bin, sondern eben Jurist. Jeder macht das, was er sehr, sehr gut kann. Auf jeden Fall, um zu erzählen, wie man dann Juristerei oder das Musikbusiness für sich erlernt. Ich habe gesagt, der Cliffhanger ist, du kommst fast ins Spiel. Ich weiß, dass wir...
Gnade der späten Geburt.
Du bist fast im Spiel, aber du wirst gleich sagen, das gibt's ja gar nicht. Das hast du doch geplant, wirst du gleich sagen. Nee, es war ja so, dass wir dann mal einen Vertrag machen mussten für eine Band, weil wir haben ein anderes Label gefunden für eine Band, die wir managten. Und die haben gesagt, mach doch einen Plattenvertrag. Und wir zwei Greenhorns.
Klar.
Keine Ahnung, ich würde sagen so um die 24, 25 Jahre alt, noch nie im Leben wirklich so richtig einen Vertrag selber geschrieben mit allem dran. Wir reden von Zeiten, das ist nicht wie heute mit KI und was die jungen Leute alle so heute verwenden. Und das musste man im Grunde genommen gefühlt mit der Schreibmaschine abtippen. Was machte man? Ich glaube, einer von uns beiden, ich glaube, ich war, hatte das Handbuch der Musikwirtschaft gekauft. Das teuerste Buch.
Standardwerk.
Ja, wer das nicht hat, der hat das Leben im Grunde genommen noch vor sich. Das hatte ich und da war ein Bandübernahmevertrag drin. Wir haben den rausgearbeitet, das scheint der richtige zu sein. Ich hatte ja noch nicht allzu viel Erfahrung, außer dem Praktikum und im Studium haben wir nicht viel dazu gelernt. Und was wir gemacht haben, ich glaube, das war die beste Methode, um sich Jura zu erarbeiten, weil wir haben den abgeschrieben und dann alles, was wir nicht verstanden haben oder wo Zahlen drin waren, immer zu unseren Gunsten so gedreht, dass es irgendwie Sinn ergab. Was das Erstaunlichste war, auf der Gegenseite war jemand, der hatte definitiv weniger Ahnung oder keine Lust, sich mit uns auseinanderzusetzen. Es wurde einfach so unterschrieben. Ich denke, aus heutigen Maßstäben wahrscheinlich der beste Vertrag, den ich jemals gemacht habe, war der erste. Und warum sage ich, was hast du damit zu tun? Das Handbuch der Musikwirtschaft war für mich immer der ernsthafte, wirklich heilige Gral. Da wollte ich einmal drin sein. Und ich wollte in dieser, das Tolle an diesem Buch ist, dass am Ende Lebensläufe der Autoren sind und dass sie dann auch noch einen tollen Spruch dazu sagen können, was so das Motto ihres Lebens ist. Und ich habe gedacht, so wie bei Commitments, wo er sich selber in der Badewanne interviewt, dass das der Höhepunkt im Leben ist, wenn man in diesem Buch eines Tages mal auftaucht und dann irgendeinen tollen Spruch dazu sagen kann. Und jetzt kommst du ins Spiel. Ich wurde von dir dankenswerterweise irgendwann gefragt, ob ich da mitschreiben darf. Und das war tatsächlich quasi, das war der Full-Circle-Moment. Schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ja. Also ich bedanke mich jetzt auch nochmal.
Da lagen wie viele Jahre dazwischen?
20. Na, einige.
Wahnsinn, ne?
Einige tatsächlich. Und der Spruch, den ich, das ist natürlich, das will natürlich jeder wissen, der jetzt noch dabei ist, war Don't look back in anger wegen Oasis. Und was ist das, mein Lebensmotto? Niemals drüber ärgern, was gestern war, immer nach vorne gucken. Das ist ein Top-Motto, oder?
Ja, Hammer. Oder? Also vor allem, wenn wir jetzt noch zu Hans Zimmer kommen wollen. Also der Punkt, du bist dann Manager gewesen zwischendurch. Du hast das als Side-Hustle gemacht, wie man, ja, ne, so.
Und solche Worte hatten wir damals nicht, aber wahrscheinlich.
Bist aber jetzt im Referendariat. Du bist Referendar mit einem Management-Hobby und überlegst dir, was mache ich für Stationen? Und hast gedacht, ja klar, wohin denn sonst?
Hobby ist, Hobby ist mein Lieblingswort. In der Zeit, als ich zur Schule ging, gab es ein Heft, das hieß das Hobby-Magazin oder so ähnlich. Das war so ferngesteuerte Flugzeuge bauen und sowas. Völlig anderes Thema, machen wir ein anderes Mal.
Einfach wie Yps.
So ähnlich, ja. Oder PM, das mag. Aber wie gesagt, das soll ja gar kein Podcast für Leute von vorgestern sein, sondern für heute und morgen. Die Frage war,
wie du dann dir ausgedacht hast, dass du direkt zu Hans Zimmer gehst und wie du es darüber gemacht hast.
Jetzt würde ich sagen, die Frage nochmal, nein, Spaß. Ich habe sie natürlich verstanden. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich die Antwort hinbekomme. Also,
gefragt.
Es war so ähnlich. Ja, das in der Tat so. Also das klingt jetzt viel aufregender, als wenn ich die ganze Zeit mit einem Masterplan durch die Gegend gelaufen wäre, während ich nicht Hobbyhefte und was gelesen habe. Nein, das war tatsächlich so zum Studium für die Nichtjuristen. Der praktische Teil der Ausbildung im Referendariat ist sind verschiedene Stationen bei Gericht, bei einem Anwalt. Und dann eben auch die sogenannte Wahlstation war zu unserer Zeit so, und die durfte man eigentlich dort machen, wenn man das irgendwie hinbekam, wo man wollte. Es muss natürlich juristisch sein. Viele haben sich gewünscht, dass das im Ausland ist. Einige meiner Kommilitonen waren so bei Botschaften oder sowas. Und ins Ausland zu gehen war jetzt gar nicht so einfach, wenn man nicht über die Kontakte verfügte, um da wirklich hinzugehen. Wir reden auch wieder von einer Zeit, wo man jetzt nicht im Internet irgendwie und E-Mail-mäßig Leute anschreiben konnte. Das gefühlt war, wenn man ins Ausland wollte, musste man ins Reisebüro. Und es gab kein juristisches Reisebüro, um es bildlich zu sagen. Die Kanzlei, bei der ich mein Praktikum machte, Shoutout, wie wir modernen Leute sagen, Zimmermann und Decker in Hamburg, da habe ich mein großes Anwaltspraktikum gemacht und da gab es den Kontakt
tatsächlich lustigerweise über deutsche Verhältnisse. Es gab eine Juristin, verheiratet mit einem deutschen Kollegen, also Anwaltskollegen, die sind nach Amerika ausgewandert, die kannten sich, die haben zusammengearbeitet und irgendwie haben die waren die so freundlich, mir den Kontakt herzustellen, haben gefragt, ob ich dort meine Station machen kann in Amerika, und das wäre in New York gewesen. Und dann ich konnte mein Glück ja gar nicht fassen, und sie hat zugesagt und hat gesagt, ja toll und so, wenn das über die, wirklich muss ich, vielen Dank auch nochmal an die Kanzlei, das ist wirklich toll, hat mein Leben tatsächlich sehr verändert. Hab ich gesagt, mache ich, finde ich super, Amerika, ne, New York, habe ich schon von gehört, soll schön sein, da komme ich dann mal hin. Kurz bevor es losgehen sollte, kriege ich eine Mitteilung, dass das gar nicht klappt mit New York. Blöde Nachricht. Und dann, verdammt, was
jetzt?
Ich fahr trotzdem hin. Nee, und dann sagte sie, ob es okay wäre, wenn sie hätte jetzt einen Job angenommen bei Hans Zimmer und würde da die Rechtsabteilung leiten. Das wäre aber leider eben in Los Angeles. Ob ich das auch machen würde.
Und du so, Mist.
Mist, ich habe jetzt ja gar nichts anderes vor, und dann machen wir das halt einfach. Und dann bin ich natürlich nach L.A. und muss sagen, ich habe mein Leben genau falsch rum gestartet. Ich war erst in Hollywood und bin dann zurück nach Deutschland. Die meisten machen es halt andersrum. Vielleicht ist das, mein Gott, man kann sich nicht aussuchen. Nein, ich habe dann eine Station dort gemacht, und das hat denen offenbar so gut gefallen, dass die mich dann gebeten haben, auch anders als sonst bitte zu bleiben. Und ich bin dann eben, habe dann da auch noch länger gearbeitet. Also mein erster quasi Job war dann tatsächlich quasi als Justiziar für den deutschen Filmmusikkomponisten Hans Zimmer, der aber auch noch eine Schallplattenfirma gemeinsam mit einem Partner hatte, Mojo Records. Zu dem Zeitpunkt ganz toll, ein Joint-Venture-Label, lauter Begriffe, die ich natürlich so in der Form noch gar nicht kannte.
Noch mal kurz zurück, du hast da deine Station gemacht, bist kurz aus Hollywood zurückgeflogen, um die Prüfung zu machen, und bist wieder zurückgeflogen, hast deinen ersten Job gehabt.
So sieht's aus. Für Genießer, weil es ja auch ein bisschen so ein Musik-Podcast ist, ich weiß noch, dass man die Ergebnisse des Exams, die schriftlichen Ergebnisse, musste man damals telefonisch erfragen. Und ich weiß noch, wegen Zeitverschiebung, L.A. saß ich mit einem Kumpel in dem Studio von Hans Zimmer, und er hatte mir dann die Musik von Crimson Tide auf den Original Synthesizern vorgespielt, sozusagen zu diesem heiligen Moment, wo ich da angerufen habe. Hätte ich auch durchfallen können. Hat alles super, sehr gut geklappt sogar. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war also ein sehr magischer Moment, die Noten zu bekommen, und in der Tat war das dann
Noten
so.
Noten zu hören.
Schöner hätte, meine Güte. Florian, so ist es. Ich denke jetzt der Podcast auch halb zu Ende.
Aber wir haben noch gar nicht angefangen. Du bist ja noch in Amerika. Du kommst ja irgendwann wieder zurück. Wieso bist du dann zurückgekommen? Weil du zu Sony wolltest.
Fast. Ich würde sagen, ich war eine Zeit lang tatsächlich, war es jetzt nicht so, dass die Leute ganz dringend oder dass man sofort immer Berufe so ausüben konnte, wie man sich das wünscht. Das ist nicht wie bei McDonald's irgendwas bestellen und sagen, ich hätte gerne den und den Beruf. Also das, was ich machen wollte, von dem ich ausging, dass es das gibt, Justiziar einer Schallplattenfirma zu werden, die Möglichkeiten waren zu dem Zeitpunkt äußerst klein, und ich habe Initiativbewerbungen schnell losgeschickt. Eine davon hat auch zur Sony geführt tatsächlich. Ein Jahr später allerdings erst, nachdem ich sie abgeschickt hatte, gleich nach dem Examen. Andere Geschichte, oder vielleicht erzähle ich sie auch kurz noch. Aber ja, in der Tat war das so, es gab nicht das, was ich machen wollte, gab es schlichtweg nicht. Und Amerika war jetzt gar nicht so schlecht. Die Sonne scheint die ganze Zeit. Es war wirklich Hollywood. Das war schon auf ganz, also sagen wir so, es ist wirklich ein ungewöhnlicher Start. Ganz gut, weil ich dadurch Englisch sprechen gelernt habe. Also ich könnte jetzt mit dir auch ein, zwei Sätze fehlerfrei auf Englisch versuchen. If you want.
Be my guest.
There you go.
Aber es ist ja insofern auch ein untypischer Einstieg, weil du ja nicht als deutscher Anwalt arbeiten kannst.
Das stimmt,
in der Tat. Das heißt, du bist ja nicht in einem Umfeld, wo du auch so deine Profession erstmal, du lernst viel, du hast einen super spannenden Job, aber du kommst quasi nicht ins Machen in deinem.
Das stimmt. Nicht das, wofür wir ausgebildet worden sind, also auch gerade wer Jurist ist, weiß es natürlich. Wir lernen sehr viele Dinge. Wir haben ein sehr großes Wissen, was natürlich basiert auf dem System, wie wir in Deutschland arbeiten, mit sehr vielen Gesetzen. Wir kennen Normen. Wir wissen auch, ne, rund ums Examen, so fit wie man da ist, ist man sonst nie wieder. Man weiß zu jeder Zahl, egal, ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel auch gespielt habt, auf der Autobahn, egal welche Zahl auf dem Nummernschild, dann hat man nur das Gesetzbuch gesagt, BGB und dann irgendwas oder 242 und das ist aber dann wieder im Strafrecht und was anderes, ne, Diebstahl und so weiter und all diese, ich hoffe, das war so, ne? Weißt du es noch?
Sehr gut.
Ja, ja, siehst du, ich wusste, es funktioniert immer. Genau, das haben wir alles drauf und wir einige Sachen vergessen wir wahrscheinlich auch nicht mehr, aber das konnte ich in Amerika natürlich überhaupt nicht anwenden, sondern, und das war vielleicht auch das Beste daran, vielleicht auch für meine heutige Profession zu lernen, dass das, was man dafür braucht, eben nicht 242 per se ist, dass man ständig irgendwelche Rechtsstreitigkeiten führt, sondern dass man lernt, wie kommuniziert wird, was sind die Ziele und wie erreicht man die, wie kommuniziert man. Also das mit dem Englischlernen war jetzt nur nicht nur spaßig gemeint. Wenn ich ganz kurz, die härteste Prüfung meines Lebens war tatsächlich einige, und da muss ich sagen, Respekt an meine Chefin in dem Fall, die hat mich losgeschickt. Sowas habe ich noch nie wieder gemacht, habe ich auch noch nie mit jemandem erlebt. Ich habe einen englischen Vertrag bekommen, sagen wir mal 50 Seiten lang, komplett Englisch. Ich war 3 Tage gefühlt, das war während des Referendariats, da war ich jetzt noch nicht wieder zurück, aber es war während des Referendariats quasi so ungefähr meine erste Arbeitswoche. Da habe ich noch nicht mal was gehabt, wo ich richtig wohnen konnte, irgendwie noch im Hotel gewohnt, war meine erste Aufgabe. So, du verhandelst jetzt mit DreamWorks, mit dem Leiter der Rechtsabteilung von DreamWorks.
Kleiner Anfang.
Ganz genau, also Riesenfilm, und es geht um Filmmusik, Riesenspielfilm. Und ich so, okay, ich meine, ich, hello.
So, here I am.
Hello, here I am, my name is Asterix from Germany, guten Tag. Dann hat sie gesagt, ja, du rufst den jetzt an und ich habe dir alles markiert, was nicht in Ordnung ist. Das lässt du dir jetzt alles erklären. Und dann schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, na dann schauen wir mal. Ich hatte noch nie so viel Englisch am Stück in meinem Leben geredet und es waren ewige Stunden dieses Gespräch, sehr lang. Das Ergebnis war, dass wir, glaube ich, alles bekommen haben, was wir wollten, weil der Leiter der Rechtsabteilung gesagt hat, nie wieder schickst du mir diesen Vogel dahin. Aber wir machen das jetzt dieses eine Mal so.
Und es klappt noch heute.
Ja, das hast du gesagt, aber ich würde sagen, danach konnte ich einigermaßen mich auf Englisch verabschieden.
Ach so.
Nein, viel mehr, also wenn ich ehrlich bin, dafür tatsächlich, ich glaube, das war die größte Prüfung, die ich jemals im Leben hatte, war wirklich diese Verhandlung. Ich glaube, ich hatte von nichts so viel Respekt wie davor und danach, im Grunde genommen waren es auch nur Worte, vielleicht einige, die ich noch nicht so oft gesprochen hatte, aber danach konnte ich die.
Ja, aber so gesehen, du, perfektes Beispiel für direkt reingesprungen.
Ja, in der Tat.
Kaltes Wasser direkt rein, dann wieder zurück, dann zu Sony, dort Business Affairs, Legal and Business Affairs.
Damals
Business and Legal
Affairs? Ja, damals war das tatsächlich eine Unterscheidung, fand ich interessant. Das gibt's heute so nicht mehr, war es tatsächlich Business Affairs, also wirklich Verhandeln von Verträgen. Kam mir sehr zu Pass. Lieb ich bis heute, würde sagen, meine Augen leuchten am allermeisten, wenn ich mit Leuten sprechen kann. Deswegen macht mir Podcast natürlich auch Spaß. Wir verhandeln ja jetzt nicht, aber das ist schon auch nah dran. Das mag ich wirklich.
Es ist wie tanzen. Wenn du dann, also Business Affairs, verhandeln, dann aber ja auf der anderen Seite, also technisch, ja, sogar nicht unbedingt, ne? Also andere Seite.
Ich kam eigentlich auch von der Industrieseite. Genau. Amerika war tatsächlich Industrie. Wir hatten sehr erfolgreiche Künstler, auch wir waren ein Joint Venture Label von Universal, also in Amerika das Label Mojo Records, also zu dem Zeitpunkt ein würde man sagen, heute ein Independent Label, aber das gehörte zu Universal. Ich habe dann auch irgendwie den Chef von Universal da getroffen bei Vertriebstagungen in LA und so, das war alles. Also wirklich vieles von dem, was man hier in Deutschland sieht, konnte ich da ein bisschen schon auch in echt sozusagen unter echten Bedingungen kennenlernen. Wirklich beeindruckend. Wirklich, es war wirklich Hollywood erst.
Und dann München und Berlin.
Ja, erst Frankfurt, wenn ich.
Stimmt.
Er wird oft unterschätzt. Frankfurt, es liegt am Main.
Als Heidelberger weiß ich sehr genau, wo Frankfurt ist.
Heidelberg, sehr schöne Stadt, kann ich nur sagen.
Aber du hast diese 5 Jahre bei Sony dann Business Affairs gemacht?
Ja.
Oder waren es 6? 6? 2000 bis?
Ja, ich bin 99. Ich meine, du bist ein Mathematikfuchs, ne? Das ist wirklich, da muss man unheimlich aufpassen. Ich würde eher sagen 6 Jahre.
So.
Und zwischen 5 und 6.
Hast da in dieser Zeit, die ja für die Branche eine besonders krasse Zeit war.
Oh ja. Stundenlang könnte ich darüber erzählen.
Ja, das ist Teil 3 und 4 dann. Aber, weil wir sitzen ja hier vor Mount Music, wo ja der Absturz in der Branche damals.
Ja, ich würde sagen, man kann meine Karriere genau, immer wenn es bergab ging, genau. War ich irgendwo.
Ja.
Oder andersherum, seitdem ich da eingestiegen bin, ging es bergab vielleicht so. Jetzt geht es aber wieder bergauf.
Eben.
Bleib dabei. Also die Phase kritisch für die Branche, gleichzeitig Digitalisierung, voll eingeschlagen, Komet Internet angekommen, Strategien, Pirateriedebatten und dann aber, ich beschleunige ein bisschen, aber dann der Cut und 2006 on your own. So. Mhm. Und das ist ja schon so jetzt, rückblickend ist das jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre her, mhm. Mathefuchs. Mhm. Aber so als Cut, nachdem du so drin warst in der Branche, ist es ja erstmal auch kein einfacher Schritt, sich dann selbstständig zu machen.
Ja, das würde ich sagen. Wenn du mein jüngeres Ich damals gefragt hättest, als ich noch 1989 aufs Ludwig-Main-Gymnasium ging, im Kreis Pinneberg, ob ich gewusst habe, dass ich selbstständiger Anwalt werden würde, da würde ich sagen, ganz bestimmt nicht. Mhm. Ich glaube, damals, bevor ich Jura angefangen hatte, wollte ich unbedingt beim Rolling Stone arbeiten und Plattenkritiken schreiben, weil ich ja schon die Platten immer so gut fand. Also das hatte ich mir
eigentlich vorgenommen. Darüber sind wir auch hinweggesprungen, weil wir zu viel über Jura geredet haben.
Musikjournalist.
Ja, ich liebe Jura auch, aber wir über Musik Journalist. Ja,
liebe ich auch. Was mache ich jetzt?
Jetzt wird Teil 4 und 5.
Nein, das wollen wir niemandem zumuten. Ihr könnt mich gerne dann auch anrufen.
So, also wir rufen an. Aber du hast die verschiedenen Perspektiven kennengelernt. Du warst in Hollywood, du hast...
wie das klingt.
Du hast
ja, Ich war auch im Kreis Pinneberg, Elmshorn.
Getrommelt. Und dann bist du selbstständig losgelegt. Und aber ja in einem Umfeld, wo sich auch die Vertragslogiken komplett verändert haben, wo sich die Distributionskanäle verändert haben, wo sich die Frage, wen brauche ich als Partner und warum, ja komplett verändert haben. Und wie ist da dein Blick gewesen oder wie ist dein Blick heute, wenn du dein jüngeres Ich triffst? War dir das so bewusst damals zu der Zeit? Oder ist das auch wieder was gewesen, wo halt diese Transformation der Branche quasi, wo du die begleitet hast und diese Perspektivwechsel mit reingeben konntest?
Ich glaube, da muss man ehrlich sein, zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig machte, war das natürlich zu einem Zeitpunkt, wo es der Branche eben nicht gut ging. Es war jetzt auch nicht so, dass wie einige andere Kollegen, die vielleicht, wenn sie die Branche wechselten oder vielleicht, also was war eigentlich der Auslöser, bin ich gegangen, weil es mir so einen Spaß gemacht hat bei der Sony? Nee. Wahrscheinlich nicht. Also ich war genau in der Firma gelandet, wo ich die Oasis-Platten vorher hören konnte. Aber haltet euch fest, zu dem Zeitpunkt, als ich die Firma dann verließ, gab es auch Oasis nicht mehr bei Sony. Die waren dann nämlich auch weg. So gesehen würde ich sagen, da hat schon einer mitgespielt da oben. Aber in der Tat, es gab den Sony-BMG-Merger. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt gab es wahrscheinlich viel zu viele wundervolle Juristen, auch im Hause Sony-BMG. Wir sind kurz nach München gegangen und würde sagen, es waren einfach zu viele. Ich sag's einfach so, es sind alle gut, zu viele gute Leute dort und bin ich eben einer von den Guten, der die Seiten wechseln konnte und durfte. Und ich bin sehr dankbar, dass ich es machen durfte. Das ist auch wirklich so. Hätte ich das, wenn du mein jüngeres Ich fragen würdest, hätte ich das vielleicht sogar schon etwas früher machen können und wollen, weil es mir so einen Spaß macht. Weil die Vielseitigkeit, die ich jetzt habe, dadurch, dass ich beide Seiten kenne, also was habe ich danach gemacht? Ich habe angefangen, Künstler zu beraten. Sehr viele Künstler und auch wirklich ganz tolle und sehr vielseitige, eine umfangreiche Mandantschaft mir auch erarbeiten dürfen. Das liegt ja auch daran, dass die mir dann vertrauen. Das hätte ich, also sagen wir so, jeden Tag, den ich das mache, finde ich ganz toll. Hätte ich ohne die Erfahrung in der Firma sicherlich nicht kennenlernen können in der Form. Aber ein Jahr früher, es macht wirklich Spaß. Ich würde das auch noch gerne länger weitermachen. So vielleicht.
Und hast du, als du dann selbstständig warst, ist dann mehr Jura in dein Leben gekommen? Ist es anders geworden oder ist es einfach auf der, ist es jetzt in der neuen, selbstbestimmten Art und Weise neue Zusammensetzung deiner Tätigkeit gewesen?
Ja, letzteres. Letzteres, glaube ich, kann ich, also wenn das würde man ja von heute bewerten, ich würde sagen, ein Großteil meiner Arbeitszeit ist gar nicht so, also das man als Jurist Jura kann, das setzen eh alle voraus. Das ist so wie bei einem Taxifahrer oder Piloten, dass die das Fahrzeug quasi beherrschen und das irgendwo hinbringen. Aber die Art, wie sie das tun und wie gut jemand in schwierigen Situationen oder Co-Pilot, wie er durch die Wolken fliegt oder wie smooth man irgendwo ankommt, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, neben Jura geht es eher darum, mit den Leuten zu kommunizieren, rauszufinden, was sie wollen, beide Seiten auch zusammenzubringen, zu Ergebnissen zu kommen. Im Grunde genommen ist ja kein Selbstzweck. Ich will die Leute ja nicht langweilen, sondern es gibt Ziele und die Ziele gemeinsam erarbeiten und die Ziele zu erreichen, das würde ich sagen, ist eben nicht nur Jura.
Bist du mehr Sparringspartner oder mehr vorne der Bad Guy dann in der Außenkurve?
Das mit dem Bad Guy hast du gesagt. Das würde ich wahrscheinlich so nicht sehen. Ich bin aber beides, ne? Ich übernehme gern die Kommunikation und gehe auch gerne in das Gespräch. Das macht mir großen Spaß. Also auch mit den Dritten sozusagen.
Gespräch in die Verhandlungen.
Ich habe extra Gespräch gesagt.
Wenn du dann
in den Dialog, genau. Nein, und auch zielgerichtet, auch mit einem Ergebnis, das rauszufinden, deswegen beides gehört zusammen. Also wenn ich Künstler berate oder auch Labels berate oder überhaupt Mandanten berate, muss ich herausfinden, was die wollen. Und dieses Herausfinden, was sie wollen, setzt voraus, wer mich jetzt hier so zuhört, würde sagen, ich kann wahrscheinlich gar nicht zuhören, weil ich die ganze Zeit so gerne rede. Ich höre sehr gerne auch zu, muss ich auch. Und das ist auch wichtig, weil nur so können wir zu einem Ergebnis kommen. Keiner braucht jemanden, der einem erzählt, wie es zu laufen hat. Und dann am Ende ist das Ergebnis nicht das, was man sich wünscht.
Und das, was du dann dir anhörst, ist eher projektbezogen nach dem Motto, wo will denn der Partner hin? Mhm. Oder ist das eher dann wieder Paragraphen und Mathe?
Beides.
Ist immer alles.
Es ist immer, ja. Das ist auch wahrscheinlich, wenn man hier schon mal ganz kurz das Wort KI aufblitzen lässt, wenn jemand sagt, ja, hier, Anwälte haben noch nichts mehr zu tun, weil KI macht das doch alles, ChatGPT, da kann ich doch alle möglichen Verträge reinwerfen. Ja, wahrscheinlich, das mag sein, das war wahrscheinlich aber früher auch schon so habe ich ja angefangen. Hätte ich das da, ne, so habe ich ja meinen ersten Vertrag.
Wäre schneller gegangen.
Die Methode war merkwürdig. Aber sagen wir so, habe ich viel gelernt. Vielleicht zehrt man sogar heute noch davon, auch in der heutigen Betrachtung des Ganzen. Es geht doch ums Gespräch, weil, selbst jemand, der das sich alles vorbereitet und sagt, ich spare das Geld oder sowas und macht das alles, hat danach zum Teil mehr Fragen als vorher, weil der hat lauter Papier oder Zeilen, die einen noch mehr verwirren, wenn man nicht weiß, was man will, weil nützt es einem auch nicht,
dass das ist kein Wind dir günstig.
Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich hatte gehofft, dass du so ein Bonmot für diesen Satz hast. Ja, so lasse ich das stehen.
Aber diese Vermittlungsfunktion,
ja,
in so einem komplexen Business, mhm, mit den verschiedenen Hüten, die, mhm, egal, auch Kreative aufhaben, mhm, ist ja eine eigene Kunstform. Mhm. Noch dazu, und du hast nämlich gerade vorhin gesagt, du berätst Labels, du berätst auch Künstlerinnen, Künstler. Du bist ja jetzt nicht immer nur auf einer Seite. Du bist ja nicht immer nur Arbeitgeber, Arbeitnehmer, du bist nicht nur der Prozessanwalt oder so, sondern du bist da ja auch wirklich mittendrin. Mhm. Ist das was Also fühlst du dich da auch manchmal so als Dauererklärbär dann wieder, der zum 100. Mal erklären muss, ja, Moment, sorry, du bist jetzt hier falsch abgebogen, wir sind jetzt gerade hier auf der verlagsrechtlichen Seite und du kannst nicht einfach wieder die Labelmütze aufziehen und da müssen wir auch sauber bleiben, weil wir sonst, also...
Er würde mir das keinen Spaß machen, du hast es perfekt beschrieben, würde mir das keinen Spaß machen, hätte ich den falschen Beruf. Das würde ich sagen, gehört dazu und erstaunlicherweise, ich könnte jetzt glatt einen Podcast machen und kurz das Musikbusiness erklären, aber einfach so.
Leg los, dann verstehe ich das
endlich. Ich weiß, dass du es sehr, sehr gut verstehst und ich glaube, die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch. Nein, aber es macht mir nach wie vor Spaß und mir macht es vor allen Dingen Spaß und das Tolle ist, jeder Klient ist anders. Jeder Klient, und deswegen, wie gesagt, ich habe es wirklich gelernt zuzuhören und auch nicht zu sagen, ja, das machen wir so und so als erste Aussage. Ja, ja, kein Problem, weiß ich schon. Bandübernahmevertrag, da brauchen wir eine höhere Lizenz, ein höherer Vorschuss, das wird schon alles so. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, rauszufinden, was treibt denjenigen um, warum will er das? Will er das überhaupt, was er oder sie will? Und wenn ja, kommen wir dahin mit den Möglichkeiten, die wir gerade haben? Oder haben wir vielleicht gar nicht die Möglichkeit und müssen uns was völlig Alternatives ausdenken? Also du hast vorhin von Sparring gesprochen. Ja, ganz sicher. Ich glaube, das ist die wichtigste Phase auch. Und nur so bleiben auch Mandanten.
Wenn du dir jetzt selber begegnen würdest, als Asterix damals bei Sony BMG, dann war das ja damals relativ sortiert. Die Cluster waren klar, gab nur ein paar Vertragsformen. Und heute bist du komplett frei, alles zu verhandeln.
Ja.
Wie synchronisiert man das jetzt im Dialog mit den anderen Partnern? Also auch dieses einerseits, wir wollen ja eine möglichst einfache, gut darstellbare Lösung,
ja,
und andererseits, wir sind halt in so einem vielfältigen Vertragsgeflecht, wo ja auch manche gerne zurückgehen würden und sagen, ja, das ging aber doch alles mal viel einfacher. Andere sagen, nee, es wird alles noch komplizierter.
Die gute Nachricht ist, wenn ich diese Zeitreise machen würde, würde ich sagen, bin ich froh, dass wir das heute kennen. Und das natürlich ist man privilegiert, weil man schon das ein oder das ist halt, das ist wirklich der Vorteil zum Thema Zeitreise. Ich bin halt dann auch 20 Jahre älter und habe ein bisschen was gelernt und habe vor allen Dingen auch eine ganze Menge Sachen erfahren dürfen. Man lernt durch die Erfahrung. Und ich glaube, ein Teil dessen, das war schon immer so, das haben wir immer so gemacht, ist auch ein bisschen das, was 2006 und wahrscheinlich auch die Jahre davor war. Ich erinnere mich, ein Beispiel sind die Autoren-Exklusivverträge. Da habe ich mit habe ich einen Kollegen gefragt, ich kam natürlich aus der Schallplattenwelt und man muss sagen, man hat nicht so viel Ahnung vom Verlagswesen, Urheberrecht am Anfang. Ich denke, würden alle Juristen, die 5, 6 Jahre nur Bandübernahmeverträge und Künstlerverträge, das sind für die Kenner, die so das waren, sind genau diese geklusterten beiden Verträge, die es im Grunde genommen gab und manchmal noch einen Vertriebsvertrag. So, jetzt kommst du in die neue Welt der Autoren, Exklusivverträge, Urheberrecht, total im Verhältnis total anders. Für mich gar nicht mehr. Ich mache das sehr, 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 sehr gerne und sehr viel. Aber am Anfang war es für mich komplett Neuland. Und dann habe ich die so gelesen und habe dann so gedacht, komisch, verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Ich erinnerte mich ein bisschen an meine Zeit, als ich das Handbuch der Musikwirtschaft hatte und habe, glaube ich, dieselbe Technik angewandt und habe dann gesagt, das finde ich aber komisch. Oder warum steht denn in diesen Verträgen nicht drin, was der Verlag für einen tut? Gar keine Kritik oder so, stand aber einfach nicht drin. Würde man sagen, wäre doch nett. So, du UDs, wie wir Lateiner sagen, wenn ich was und so. Na, egal. Also, dass man so ein bisschen Gegenleistung auch dafür bekommt. Und dann habe ich das einen Kollegen sehr archiviert im Verlagsbereich gefragt, habe gesagt, sag mal, warum steht das da nicht drin? Ja, war noch nie so. Haben wir nicht, machen wir auch nicht. Muss nicht so wichtig. Und ich gesagt, schade, aber wäre doch cool. Hat er gesagt, ja, versuch's doch, wirst ja sehen, was du davon hast. Und ich würde sagen, das habe ich, guten Gewissen kann ich heute sagen, es gibt einen Full-Circle-Moment. Es gibt manche Verträge, die mir netterweise vorgelegt werden. Da sind diese Klauseln, die aus der Zeit stammen. Ich bin sicherlich
die nicht alleine. Die hast du gewatermarkt und siehst automatisch so, hey, da wird gesampelt mit meinen.
Sagen wir mal so, der Teil der Zeitreise, da gibt es Spuren.
Aber, und du hast es angesprochen.
Also ich habe mich getraut, mal was zu fragen. Und dann hat dann auch nie jemand gesagt, oh, darfst du nicht? Die haben es natürlich doof gefunden. Und Stück für Stück sind die Sachen dann irgendwie männeln, die sich dann da so rein.
Auch in die Vertriebsverträge. Auch. Weil du hast vorhin gesagt, ab und zu mal einen Vertriebsvertrag. Und da sind wir ja heute wieder so in der Welt, so viele unterschiedliche Vertragsformen und dann wird aber doch an manchen Stellen wieder so über die Cluster gesprochen und man guckt gar nicht mehr darunter, was ist eigentlich drin und worum geht es eigentlich. Und das, und jetzt siehe Verbandshut hier, ne, das verwirrt teilweise ja auch die Dialoge, die wir dann so haben, weil unser Eindruck dann ist, Moment, jetzt ist alles so filigran auch in den Verträgen möglich und gleichzeitig wird wieder nur über bestimmte alte Logiken gesprochen in der Jetztzeit. Mhm. Kriegst du das auch so ab? Also ist das was eine zusätzliche Verwirrung reinbringt, dadurch, dass man halt doch wieder so über bestimmte Standards sprechen will? Also ich meine, wir haben schon Vorwürfe gehabt, dass es zu viele Vertriebsverträge gibt, wo ich so gedacht habe, also warum sagt ihr das erstens mal mir im Verband?
Ja.
Und zweitens,
weil du ein netter Typ bist. Ich würde dir auch einiges erzählen. So, vielleicht deswegen.
Naja, aber
das freundliche Gesicht der Musikindustrie, so.
So, oh. Ein Glück hatte mir nicht auf Video. Aber ist das was, wo so dieses ständige Erklären, Clustern und ja auch at source juristisch sauber bleiben? Also du bist ja nicht in einem, du schreibst ja keine Briefe, um danach ein Projekt zu machen, sondern du verhandelst harte Verträge.
Ich finde das tatsächlich gar nicht, also ich würde sagen, aufgrund, das hattest du vorhin auch erwähnt, im Lebenslauf, ich unterrichte sehr viel, das ist tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr 20 Jahre Unterricht an der Popakademie in Baden-Württemberg, in Mannheim und was wir dort gelernt haben, einfach dadurch, dass, ich mache das mit einem sehr arrivierten Kollegen Hanno Vierdag zusammen, was großen Spaß
macht. Shoutout an Hanno.
Ja, absolut, wir machen das zusammen.
Wenn er zuhört.
Der wird sich das vielleicht anhören, vielleicht wird ihm einiges bekannt vorkommen. Wir kennen uns schon länger. Was ich dort eben gelernt habe oder was wir dort versuchen, ist immer wieder auch mit der Zeit zu gehen, Dinge vielleicht auch zu optimieren, wo wir es können, weil wir unterrichten einen Teil des Musiknachwuchses. Das wissen wir, das zeigt ja einfach, wir treffen unsere ehemaligen
Musiknachwuchs im Sinne von Künstler und Manager, ne?
Ja, aber in dem Fall tatsächlich wirklich den Business-Teil. Mhm. Wir haben natürlich auch viel mit den Künstlern zu tun, aber im Wesentlichen sind es wirklich Manager, die in vielen aufregenden Positionen uns dann ja auch wieder begegnen, die dann auch den Reality-Check machen, ob das, was wir ihnen beibringen, ob das richtig ist. Ja, und umgekehrt, wir natürlich auch neugierig sind zu hören, ob das, was wir vielleicht erzählt haben, so gar nicht funktioniert oder nicht mehr zeitgemäß ist. Das wissend stört es mich tatsächlich auch nicht, was du gerade gesagt hast, so die Flexibilität zwischen, also bestimmte Standardbegriffe, also es ist tatsächlich im leistungsschutzrechtlichen Bereich, also bei den Tonträgern ist es tatsächlich immer noch Künstlervertrag, selten. Bandübernahmevertrag war eine Zeit lang der Vertrag schlechthin. Mhm. Dann der Vertriebsvertrag, der gerade so im Rap-Bereich oder so self-contained Artist eine weitaus größere Rolle spielte eine Zeit lang, als es das vielleicht jetzt wieder tut. Jetzt gibt es wieder eine Tendenz zurück zum Bandübernahmevertrag, weil man bestimmte Vorteile hat. Das hat was damit zu tun, wie Gelder ausgegeben werden. Das sind die Höhe der Beteiligungen, unterscheiden sich. Also kurz zusammengefasst, Künstlervertrag gibt es für den Künstler am wenigsten. Dafür wird das ganze Risiko von dem Tonträgerunternehmen und übernommen. Also Hersteller.
Unseren Mitgliedern.
Eure Mitglieder machen sie dann auch sehr gut. Aber es ist tatsächlich nicht mehr so weit verbreitet. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das Modell, würde ich sagen, Bandübernahmevertrag ist der Vertrag zwischen einem Bandgeber und dem Label, da liefert man ein fertiges Band, dafür gibt es ein bisschen mehr Geld, in der Regel einen deutlich höheren Vorschuss, weil man die Produktionskosten trägt, Marketing und ähnliches bleibt bei dem Label, also die Kosten werden übernommen. Und die letzte Ausbaustufe ist der Vertriebsvertrag, da macht man alles selber als Artist, kriegt, wenn man einen Vorschuss bekommt, hoffentlich einen, der ausreicht, um das alles zu finanzieren, also Produktion, Marketing, Promotion macht man über externe Agenturen in der Regel oder es gibt manchmal diesen Vertriebsvertrag Plus, da kann man sich noch
so zusetzen. Nämlich. So, dann, ne? Kommen die ganzen Sonderlocken.
Dann kommen die ganzen, ja, gibt es, ich weiß, was du meinst, das sind so diese Begrifflichkeiten. Du merkst aber, wenn du das bei mir andrückst, das könnte jetzt stundenlang so weitergehen. Wer Lust hat, kommen Sie doch bitte mal vorbei. Wir unterrichten gerne.
0800. nein, es fängt an zu klingeln.
Nein, ich dazu vielleicht auch ganz kurz, falls es jemandem aufgefallen ist, ich habe natürlich auch Mandanten, die nicht meine ehemaligen Studenten sind. Das ist weitaus die größte Zahl.
Ich hörte davon.
Und oft ist es dann so, dass ich sage, ich möchte mich kurz entschuldigen. Ich habe manchmal, weil mir das Unterrichten so einen Spaß macht, wenn es ein zu dozentiger Ton ist, bitte ganz kurz auf Stopp drücken. Ich halte auch wirklich gerne Herr Vorträge.
Professor.
Ja, so und dann versuche ich natürlich sofort zu stoppen. Also wenn du das jetzt, du kannst sofort Stopp drücken.
Nein, ich möchte ja gar nicht auf Stopp drücken, sondern ich möchte noch näher ran an das, was dann wirklich jetzt in der Realität stattfindet. Und da sind wir ja auch in der Diskussion über Demokratisierung des Zuganges, über die Verteilung von Erlösen. Die Streaming-Debatte ist ja überall, die brauchen wir hier auch nicht auszusparen, weil das ist ja etwas, wo wir auch immer in die Erklärfunktion kommen und dann wieder erklären, wer das Risiko trägt, wie man sich vielleicht einigt, die Verträge kennen wir ja nicht, wir haben da auch nichts drin verloren, aber wo dann so diese auch Hashtag Transparenz kommt dann wieder, ja, ist doch alles, wir müssen noch mehr Transparenz und dann die Frage, ja, aber was denn? Was ihr verhandelt so filigran wie noch nie, und einigt euch und dann kommt eben dieses Vermitteln von was ist es denn wirklich? Und da bist du ja mittendrin. Also da bist du ja nicht nur Übersetzer, sondern an der Stelle ja auch wirklich Partner des jeweiligen Mandanten.
Absolut. Ich kriege auch mit, was dabei rauskommt. Ich glaube, das ist das vielleicht ein Punkt, den man auch durchaus nochmal betonen kann. Das, was ich mache, ist ja nicht im luftleeren Raum. Also meine Kollegen alle, ich bin ja nicht alleine, gibt viele sehr gute Kollegen, die machen das natürlich auch alle. Die sehen ja auch das, was sie da verhandeln. Die sehen bei Spotify oder früher im Plattenladen, was passiert, ob es eine goldene Schallplatte gibt oder ob die Konzerte voll sind. Das sehen wir ja alles. Es ist ja mitnichten im luftleeren Raum. Also es gibt ja nichts. Es ist aufregend an unserem Beruf, aber im Grunde genommen ist die Wahrheit nicht relativ nah.
Naja, und sie ist ja, und dann bist du auch wieder beim Thema Transparenz, auch das Thema Erfolg und Misserfolg ist ja teilweise so transparent, dass es manche Leute nicht so gerne, oder jetzt gerade war Loud and Clear wieder, wer kriegt wie viel und wie viel die Großen, wie viel die Kleinen.
Ich finde ja mehr von viel besser.
Mehr, man muss jetzt drüber nachdenken. So
haben es auch besser als brauchen. Ne?
Ja. Aber in dieser Diskussion, in der du ja dann, also Diskussion über Streaming, über Einnahmen, dann eher diese auch ja politische Diskussion, da bist du ja dann wieder eher an der Seitenlinie, kriegst das mit, siehst uns und andere Akteure. Ist das dann so, dass du manchmal so denkst, schön, also da will ich jetzt gerne mal, da will ich gerne auch nochmal vermitteln und mal ein bisschen ein paar Sachen klarstellen, weil wir irgendwie wieder auf die 500-Euro-Frage runtergerutscht sind und wieder bei.
Das würde ich sagen.
Juckst dich da auch als Professor?
Dieses Professor ist ja, ich bin ja nur so ein Abenteuerprofessor. Also nicht nur, aber ich habe nicht habilitiert, ne? Damit das nur klar ist, damit nicht jemand denkt, Ich hätte die ganze Zeit nicht gearbeitet.
Anmaßung.
Nein, nein, das nein, ist schon richtig. Den Titel darf ich tatsächlich eben führen.
Naja, mon professeur. Aber juckt's dich da als Praktiker eher? Weil das ist aber ja was du nicht öffnen kannst, weil die Deals, die sind halt verschlossen. Aber,
ganz genau.
Aber ist da eine Zwischenebene, wo du denkst so...
Ich würde, also die Frage, wenn ich dich jetzt interviewen würde und du wärst ich und wir würden sowas spielen, würde ich sagen, hast du eine Haltung zu diesen Themen? Und dann würde ich sagen,
Haltungsfragen immer beste.
Haltungsfragen, ich sag mal, gerade sitzen beim Podcast. Tatsächlich, ja, ich habe natürlich eine Haltung dazu und das halte ich auch wirklich für wichtig, dass ich die habe. Ich vertrete die Interessen meiner Mandanten. Und die Interessen meiner Mandanten sind, je nachdem, auf welcher sie Seite sind, das ist bei einem Anwalt, das kann man doof finden, aber das ist nun mal so, das können unterschiedliche Mandanten sein. Ein Verständnis, und dann kommen wir schon auch zu Zahlen und zu Business natürlich, dass meine Mandanten davon leben müssen, alle. Also alle Mandanten, weil sie am Ende mich ja auch bezahlen müssen. Ich würde sagen, da würde ich sagen, die Haltung habe ich dann schon auch. Deswegen mache ich bestimmte Mandate aber auch nicht, weil was die dann vielleicht, würde ich gar nicht vertiefen. Also ich habe eine Haltung auch, was das angeht, mit wem ich arbeite, mit wem ich gerne Zeit verbringe und wem ich auch gerne helfen möchte. Denen ich helfe, ausnahmslos helfe ich allen gerne. Dass das unterschiedliche, dass es Spannungsfelder gibt zwischen, wäre natürlich toll, dass ich würde es andersrum sagen. Die Leute, mit denen ich arbeite, denken, haben einen ähnlichen Impetus, wenn es darum geht, was Fairness und Transparenz und solche Dinge angeht. Also ich vertrete eben auch kleinere Labels und ich habe oft genug die Situation gehabt, dass ich gesagt habe, oh, das ist eine tolle Idee, aber das kann sein, dass das für die Gegenseite gar nicht so viel Geld ist, was die dann verdienen. Und dann muss ich sagen, toi, 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 dann habe ich mit tollen Leuten zu tun, die sagen, erzähl nochmal, würdest du sagen, dass sich das nicht gut anfühlt? Das heißt, wir kommt nicht gut an. Würde ich sagen, mal ehrlich, lass mal drüber nachdenken, macht mal eine Analogie und sagt, der hat gar nichts, du alles, wie findest du das? Ja, das ist gar nicht so fair. Und dann würde man sagen, und wenn die dann sagen, sie möchten das ändern, dann sind es Leute, mit denen man gut arbeiten kann. Und ich würde sagen, die Grundhaltung, und das liebe ich an der Branche, in der wir sind, ist eher, es hat keiner was davon, wenn er den anderen übervorteilt.
Nein, exakt. Und gleichzeitig nix. Auch das, was du jetzt, also deine Antwort ist ja jetzt auch nicht mit Prozentzahlen und Kommastellen hinterlegt, weil es eben so nicht geht. Ne? Nee.
Und da
mehr ist besser
für alle.
Mehr von allem für alle wäre toll. Wir wissen alle, dass das
nicht Kuchen geht. Kuchen vergrößern. Da bist du wieder bei der Diskussion
über Kuchen natürlich, aber 100%, ne, man könnte, die Diskussion habe ich natürlich auch, wenn jemand sagt, Mensch, Asterix, ist der Vertrag fair? Künstler fragt mich, sage ich, oder ist der gut oder was? Dann sind wir wieder bei dieser Ausgangsfrage, Sparring, irgendwie fragen, was meinst du denn mit gut? Also ehrlich gesagt, das Guteste,
also
das
Beste. Also du kannst Fairness auch nicht beantworten.
Doch, ich
mit einem,
mehr von mehr. Nee, ich würde dann sagen, dann lass uns das angucken. Wenn du 100% hättest, also du Künstler, 100% von allem, was da reinkommt, dann hättest du am allermeisten. Besser geht nicht, richtig? Und dann so, ja, aber siehst du den Nachteil, was ist denn mit den anderen? Ja, die haben dann ja gar nichts. Und gar nichts ist gar nicht so gut, richtig? Und dann kommt man plötzlich, und dann kommen wir wohin, das wirst du ja auch wissen, man fängt an, sich anzunähern. Und wenn wir das dann ins Verhältnis setzen, deswegen, Entschuldigung, typische Juristenantwort, es kommt natürlich drauf an, dann muss man sich angucken, wie man einen Interessenausgleich schafft. Dabei ist aber auch wichtig, dass eine gewisse Form von Transparenz ist. Also es ist natürlich wahnsinnig unfair, wenn man sich besabbeln lässt und sagt, ja, ach, ich brauche gar nicht so viel, wenn ihr so viel für mich tut. Und ach, eigentlich reicht mir das, weil das ist ja total toll ausgeglichen und es ist es dann nicht. Die Gefahr muss man natürlich auch als Anwalt oder Manager oder sonst ein Player im Musikbusiness natürlich immer auch angucken. Also womit rede ich?
Ja, oder klar. Worüber
klar,
rede
ich? Klar, aber das ist dann eben wieder ein Profijob, ne? Und wir reden ja da oft über Diskussionen, die eher dann an anderen Stellen geführt werden. Aber bevor wir uns hier weiter in die verschiedenen Vertriebsformen reindrillen.
Schade.
Zu Ende, oder was?
Nein, es ist nicht zu Ende, aber ich habe zwei Themen noch.
Oha.
Die, und zwar einmal möchte ich gerne ein Seminar.
Richtig, Jazzrock.
Ein Seminar zum Thema Metall auf Metall anschließen,
ja.
Weil es einfach so ganz frisch ist.
Mhm.
Und dann möchte ich
das
unbedingt
täuscht,
noch über KI.
Das täuscht, das ist 20 Jahre alt.
Ja, und über KI mit dir sprechen.
Ja.
Also, in welcher Reihenfolge?
Du kannst ruhig direkt mit mir sprechen, du musst
ich
nicht
würde
über
sagen,
KI
ich
mit mir
würde
sprechen.
Sagen, ich würde sagen, Metall auf Metall.
Ja.
Also, EuGH hat wieder geurteilt, es geht zum BGH relativ bald, nach über 2 Jahrzehnten. Was kommt jetzt da auf uns zu und
ist das was, wo wir jetzt alle zusammen dann plötzlich da sitzen und denken so, sag mal, ey, Jahrzehnte später und es hilft wieder nicht. Was ist aus deiner Sicht als Berater hier eigentlich der Weg raus?
Also das ist tatsächlich ein, sagen wir so, das ist eine Achterbahnfahrt für Juristen.
Jetzt so wie der gesamte Podcast.
In jeglicher Schöne hätte ich es auch nicht sagen können. Aber was das Aufregende an diesem Fall ist, dass der über 20 oder knapp 20 oder genau 20 Jahre gedauert hat und dass es mehrere Wendungen gab, vom quasi Grundrecht auf Sampling bis zu, das darf man nicht, das darf man doch aktuell, also der letzte Stand wird sein, dass man wahrscheinlich eine weitaus niedrige Sample-Schwelle hat. Also eigentlich, wenn wir der Begriff, der auftaucht, ist das Pastiche, eine neue Schranke im Urheberrechtsgesetz. Und diese Pastiche-Schranke, von der, die gibt es schon etwas, also ich meine, ein, zwei Jahre, wenn ich es richtig zuordnen kann, ist die schon im Gesetz. Aber es gab keine Rechtsprechung dazu. Keiner wusste so ganz genau, was das ist. Man hat schon geahnt, dass es wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Aber unterm Strich, so lesen wir das aktuell. Das ist vom 14.04., also wirklich brandaktuell. Ich weiß, im Podcast sagt man ja nie Daten, aber wir können.
Das ist
hier okay. Genau, es ist wirklich brandaktuell. Das ist auch nur die EuGH-Entscheidung, aber letztlich sagt.
Nur, sie, sagt er.
Nein, neu, nur, oh, Verzeihung, aber der BGH muss es ja noch final in unserem vorliegenden Fall anwenden. Das heißt, das ist noch nicht passiert. Aber was es sagt, ist, in dem Augenblick, wo man Pastete sich in dem Stile bedient und das erkennbar ist, und da wird es interessant, es muss ein künstlerischer Dialog, das sind irgendwie drei Kriterien, unter anderem ein künstlerischer Dialog, der aber nicht intendiert sein muss, das muss man nur merken.
Aus Versehen,
ja, das ist ja das Verrückte. Du musst nicht noch eine Arbeit dazu schreiben, sagen, ah, ich habe den Refrain
setze
von
mich mit ja, damit, Kraftwerk auseinander.
Ja, zum Beispiel, sondern es muss erkennbar sein, wo man sagt, um Gottes Willen erkennbar, das ist doch gerade das Problem. Das war doch wahrscheinlich Nukleus des Ganzen. So ein Streit war, dass man es erkannt hatte. Jetzt taucht es auf und die Erkennbarkeit ist sozusagen eins der Kriterien dafür, dass man es darf, weil man eben im Stile von jemandem Musik macht, indem man etwas von jemandem nutzt. Also für uns Musikjuristen würde ich sagen, überraschend.
Überraschend und große Aufgabe an den BGH jetzt, für den BGH, da die Guardrails so klar zu machen, dass wir nicht gleich nochmal an einem neuen Fall wieder 30 Jahre.
Ja, das wäre auch, also lustigerweise kriegte ich noch an dem Tag, als das Urteil rauskam von einem Mandanten, der gerade drei komplizierte Samples klären wollte, in einem Schallplattenvertrag eine WhatsApp, natürlich, ne, modern. Was heißt das jetzt für uns? Können wir uns jetzt das ganze Gefrage sparen?
Genau, und müssen nichts abgeben.
Ja, und die Antwort war dann natürlich, in der Schnelle war natürlich, naja, ehrlich gesagt, wissen wir wahrscheinlich ja, aber wollen wir das riskieren? Wenn du schon angefangen hast zu fragen, frag doch einfach. Ich meine, schlimmstenfalls gilt es halt nicht. Ne? Also die sagen nein und dann kann man sich's ja vielleicht immer noch überlegen. Aber ehrlich gesagt, jetzt unter uns, wo wir hier gerade so im Podcast sind, ich gehe davon aus, dass wir noch zwei, drei kluge Sätze dazu lesen werden, die das ein bisschen einschränken. Weil in der Form, wie es da steht, würde ich also würde man sagen, und ich habe schon ein paar kluge Sätze dazu gelesen, die auch in diese Richtung gehen, das wäre ja irre, weil dann könnte man ja komplette Refrains und Chorus übernehmen und sagen, ja, ich muss ja noch nicht mal sagen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe es ja dann damit gemacht und mache im Grunde genommen, und das sagt der EuGH aber auch schon in der Urteilsbegründung, es kann nicht irgendwie ein Greatest Hits Medley sein, sage ich, habe ich mich halt mit auseinandergesetzt.
Aber nach all der Zeit schon erschreckend, dass, und das ist ja auch ein Vorwurf dann wieder an uns, an
ja, die
Juristerei.
Ich nehme das sofort an.
Nein, aber das ist da keine besseren Wege gibt. Also auch ja, wo ja die Frage dann ist, wie kommt man da raus als Branche? Weil die einfachste Lösung ist ja, dass man sich miteinander verträgt. Also dass man sagt, komm, ich frag mal an, so wie du es gerade beschrieben hast, und dann finden wir eine Lösung. Und das wird eben von manchen ja auch vor dem Hintergrund Kunstfreiheit, ist ja berechtigte Einflugschneise, erstmal kritisch gesehen. Allerdings umgekehrt wird es ja auch nicht funktionieren, dass du einfach alles unter Kunstfreiheit subsumierst mit so minimalen Guardrails, weil dann die Übernahmen so groß werden.
Ja, und dann haben wir auch noch andere Probleme. Wenn das alles so geht, dann haben wir wieder das Urheberpersönlichkeitsrecht, Entstellung. Wir haben so viele Elemente, die das Urheberrecht, also ich bin...
Und es ist wieder nur europäisch ja auch, ne?
Das kommt dann nochmal erschwerend hinzu. Deswegen die Sicherheit, die vermeintlich natürlich erstmal Hosiana, endlich, man kann endlich mal wieder rumsamplen. Da würde ich sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, alles raus, was keinen Fahrschein hat. Man weiß es nicht so ganz genau, wie sich das entwickeln wird. Ich bin jetzt auch kein Pessimist. 20 Jahre hat das gedauert. alle Achtung, so, da sind wir jetzt. Mal gucken, wo wir wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit sein werden und etwas konkreteres Handwerkszeug dazu haben. Wenn es
Ende Juni wissen wir mehr.
Dann wissen wir schon mehr und dann werden wir wahrscheinlich auch, sagen wir mal, gewisse Leitlinien haben. Jetzt würde ich aber sagen, aus der Betrachtung, wir haben ja heute 2, 3 Zeitreisen gemacht, wie viel wird denn heute wirklich gesampelt? Ich würde dir jetzt sogar eine moderative Brücke anbieten zu KI, weil man natürlich auch heutzutage bestimmte Elemente quasi sich mittels KI kann man sich das, was man früher sampelte, war ja aus bestehenden, vor allen Dingen darum geht es meistens, aus bestehenden Aufnahmen sich einen Baustein rausnehmen und ihn in einen neuen Kontext zu setzen. Wie viele Produzenten nutzen heute wahrscheinlich KI, um sich bestimmte Elemente zu bauen, die sie sonst mühsam samplen mussten?
Genau, und zu ersetzen letztlich. Richtig, ne?
Also,
letztlich,
ja.
Und das Spannende ist, dass man da auch teilweise in der Berichterstattung so nach all den Jahren jetzt rausliest, endlich ist Sampling als Kulturtechnik angekommen und auch obergerichtlich bestätigt. Das ist ja für uns in der Branche, ist das ja der Geneffekt schlechthin, nach dem Motto, ja, das ist doch längst angekommen.
Klasse,
und auch ja. In der Breite.
So wie Klingeltöne, wo man sagen würde, ach ja, Mensch, Klingeltöne, war doch dieses Monatsabo-Dings da. Wie ist das nochmal ausgegangen?
Können wir hier sehen. Aber in der Zeit
war ja, 2006
sehen Sie. Ja, war es wichtig, du erinnerst
dich. Ja, da gab es eben so einen Frosch und all sowas. Ja, ja, genau.
Aber du hast die moderative Brücke ja gerade schon gebaut, KI.
Mhm. Wird gerne drüber geredet.
Wird gerne und ja, viel drüber geredet.
Sehr viel auch, ja.
Mhm. Da wir jetzt nur noch 2 Stunden Zeit haben. Ich würde den Bogen zu Vermittlung und Vertragsverhandlungen mit dir spannen. Weil das ist ja ein Umfeld, das in sich wieder so viele Dimensionen hat. Du hast Persönlichkeitsrecht angesprochen. Wir sehen, dass es ganz unterschiedliche Ideen für Partnerschaften gibt. Und gleichzeitig ist es ja was, wo du als Vertrauensperson ja dann auch wieder vermitteln musst in einem bestimmten Projekt, in einem Gefüge, in einer Partnerschaft, wie auch immer. Wie groß ist dieses Feld aktuell für die Beratung? Das muss doch gigantisch sein.
Ja, ist es. Also ganz richtig, das spielt eine große Rolle. Ich würde sagen, seit 1, 2 Jahren spielt es natürlich auch wahrnehmbar eine Rolle. Ich weiß noch, als es vor 2 Jahren so das erste Mal so ein bisschen auftauchte, Fake Artists und sowas, als man sich
Fake Drake.
Genau, ne? Und war und ich glaube, The Weeknd, da gab es so Songs, ne, wo man dann sagte, Wahnsinn, aber es hatte dann noch ein Mensch geschrieben, aber es war dann die Stimme. Also da ging es dann im Grunde genommen, wenn man so will, Stimmen-Cloning. Das heißt, es war schon noch alles von Hand gemacht. Und wenn man dann heute sieht, was heute per Knopfdruck quasi alles erstellt werden kann, das ist auf der einen Seite beunruhigend. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, auch die Dampfmaschine oder der Taschenrechner waren natürlich Dinge, wo man sagt, ey, wenn der Taschenrechner kommt, muss man ja gar nicht mehr rechnen können. Man rechnet halt einfach andere Sachen oder wir alle nutzen Taschenrechner. Ich will es damit nicht kleinreden, aber wir werden es nicht nur nicht aufhalten können, es ist sowieso schon längst da und es spielt ganz oft, wahrscheinlich haben wir es auch zum Teil gar nicht gemerkt, wo es das schon gab. Wo es mir allerdings neulich aufgefallen ist, als ich morgens um 8 Uhr an einen Kundenservice eine Frage stellte, eine technische Frage, und kriegte innerhalb von einer Sekunde oder 2 Sekunden eine Antwort. Die hat mich aber überhaupt nicht abgeholt. Dann habe ich nochmal zurückgeschrieben. Dann kriegte ich eine, würde ich sagen, komplett andere Antwort. Und dann kam danach noch eine dritte. Und dann aber 2 Tage später die Frage, wie mir dann der Service gefallen hätte. Habe ich lieber nicht
Daumen
geantwortet.
Aber
nicht so gut.
Aber für uns in der Branche ist es ja doch jetzt ein Thema, was eine enorme Geschwindigkeit aufgenommen hat seit dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast. Und wir ja auch wieder in der Situation sind, dass uns angedichtet wird, dass wir die Zeit zurückdrehen wollen, dass wir technologiefeindlich sind und. Wo wir aber ja eigentlich eine Klarheit nach vorne wollen, auch im Umgang mit den Entwicklern. Haftung, Transparenz, Verträge, Beteiligung. Ne? Und das übersetzt sich aber ja auch in die anwaltliche Praxis.
Oh ja, ich würde sagen, ich habe jeden Tag damit zu tun. Jeden Tag auch mit genau dieser Fragestellung und ich habe eine salomonische Antwort darauf, die ich ehrlich gesagt auf dem Weg hierher ein Telefonat dazu geführt habe. Und
das hast du doch geübt.
Nein, das ist kein Zufall. Ich sag mal, mein Leben, ich bin einfach ein transparenter, aber vertrauenswürdiger Typ. Die grundsätzliche Frage, die sich stellt, ist, wie gehe ich mit KI-Rechten um? Da geht es um 2 Dinge. Also in Schallplattenverträgen, ich hatte ja vorhin die Typen genannt, Bandübernahmevertrag, im Künstlervertrag und im Vertriebsvertrag tatsächlich erstaunlicherweise auch, fragen natürlich die großen Player, die Major-Firmen und alle, die sozusagen das am Horizont schon gesehen haben, fragen natürlich nach.
Gibt es auch kleine?
Gibt auch kleine. Es gibt, es wäre ja auch fatal, heute zu sagen, ja, KI, ja, Augen zu, Ohren zu.
Geht vorbei.
Geht vorbei. Das wird nicht passieren. Das wird auch nicht passieren. Da muss man auch ehrlich sein, das wird nicht passieren. Übrigens auch MP3 und alles, ist ja auch alles passiert. Damit leben wir heute. Wir sind froh, dass wir streamen können. Und ich bin ehrlich gesagt nicht böse gemeint, aber ich bin auch froh, dass ich die DVD nicht mehr so oft benutzen muss. Das hat irgendwie, die hat immer gehakt.
Bist du so ein DVD-Hater?
Nee, aber das ist irgendwie so ein Zwischenmedium. Da würde ich sagen, vielleicht ist ein unpopulärer Take, wenn alle DVD-Fans, das tut mir leid, aber ist nicht mein Medium.
Für alle, die zuhören, ganz wichtiger Unterschied. Er hat nicht CD gesagt.
Nee, ich liebe CDs. So. Ich habe die größte CD-Sammlung diesseits der Elbe. Nach wie vor. Ich habe mal versucht, alle doofen CDs auszusortieren. Das ist mir nicht gelungen. Die sind alle noch da.
Na also.
Ja, wie die Frage aber schnell noch beantwortet wahrscheinlich. Ne?
Ja, dann.
Wie beantworte ich sie denn am allerklügsten? Also in der Praxis spielt es eine große Rolle. Warum? Weil diese Rechte eingeholt werden sollen, müssen werden. Warum? Der ein oder andere wird es schon gelesen haben. Die großen Firmen haben Deals mit Suno, Udio.
Manche.
Ja, also oder sagen wir so, du wirst es besser wissen, aber man liest es, ich würde sagen, ich als Laie würde sagen, ich habe das Gefühl, dass es eine größere Rolle spielt und der ein oder andere, so rum möchte ich es dann formulieren, der ein oder andere scheint schon einen Vertrag zu haben. Das Interessante ist, diese Rechte
auch werden... Auch Merlin ist schon am Start.
Ich bin begeistert von deiner Fachkenntnis, gerade in diesem Bereich, nehme ich mit. Das nehme ich dann mal mit. Gut, dass darüber nachgedacht wird. Was ich nicht so gut finde, ist, dass das im Moment in einer Phase passiert, wo die Rechte wahrscheinlich eingeholt werden müssen, ohne dass man genau weiß, was sie eigentlich vorhaben. Und da sehe ich tatsächlich jetzt beratungsmäßig einen großen Bedarf, bin ich auch ganz transparent. KI werden wir nicht aufhalten können, wenn es tolle Modelle gibt, die KI-mäßig, die auch Vorteile bringen für alle Beteiligten, sei es Geld und auch Sicherheit mit sich bringen, wenn das alles zusammen zu bringen wäre, gerne. Würde ich auch jedem sagen, schaut es euch an, lasst es euch zeigen. Also ich habe mehrere Gelegenheiten gehabt, jetzt auch konkreter zu sehen, wer was macht. Und ich merke auch, dass da Bereitschaft
besteht. Also Thema Nachvollziehbarkeit, worum geht es denn dabei?
Ja, richtig. Und auffällig ist nur, das ist sozusagen der Stand heute. Ne? Wir reden jetzt 2026, das mag in 2027 was anderes sein. Die Modelle, die man sieht, sind noch sozusagen ja Showcases, die man sieht. Naja. Das scheint war vollkommen in Ordnung, gar kein Vorwurf. Gebe ich da heute schon die Rechte ohne Diskussion rein, ohne zu wissen, was das in einem halben Jahr ist? Ich würde sagen, da herrscht ganz viel Unwissenheit und dafür habe ich Verständnis. Das ist so ein bisschen so, wenn man das erste Mal vielleicht zum Mond fliegt. Jetzt waren schon ein, zwei Leute da, aber das erste Mal zum Mars. Würde man sagen, ja, kann sein, dass es nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist die Technik super, aber vielleicht kommen wir auch nicht zurück. Ein bisschen ist es so. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, wäre vielleicht nicht gerne der allererste, der zum Mars fliegt. Man wäre dann der erste Mann auf Mars oder Frau, aber will man das? Das muss man sich überlegen. Und ich glaube, mit dieser Frage beschäftigt man sich im Moment.
Also das gibt mir zu denken. Dieses Bild ist zum Abschluss die Reise zum Mars.
Aber immer nach oben. Es geht immer nach oben.
Genau, aber ganz direkt. Und über die Venus oder nicht?
Da bin ich mir nicht sicher.
Kann sein, dass es nämlich eine Abkürzung ist.
Das gibt immer Abkürzungen. Also ich sehe es positiv und würde sagen, ich freue mich über die Transparenz. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wenn ich weiß, dass transparent geredet wird, also nicht nur geredet wird, und auch Sachen gezeigt werden, das merke ich, also sehe ich als ganz positiv, das wird wirklich auch gemacht. Fragen werden beantwortet, die Fragen werden auch so weit beantwortet, wie man sie jetzt schon beantworten kann. Also, kann man alles beantworten?
Nein. Aber es geht halt da ja wieder einmal um Vertrauen, nicht nur in der Beziehung zwischen Berater und Mandant, sondern eben auch Vertrauen zum Partner. Und das ist natürlich was, wo wir ja dann wieder als Verband gesprochen, wir kommen da ja über einen anderen Winkel wieder rein, weil Menschen uns antickern und sagen, jetzt sag doch mal, wie es ist. Jetzt erklär doch mal, wo wir sagen, ey, das ist doch gerade kein einheitliches Geschäft oder das ist doch nicht ein gleichgerichtetes Interesse von allen Musikfirmen oder es ist doch nicht diese eine Lösung.
Die wird es auch nicht geben.
Genau.
Es ist Wettbewerb. Richtig.
Es ist Kartellrecht. Es ist sehr komplex und fast moving. Und an dieser Stelle aber vielleicht zum Schluss die Frage an dich, gibt es da einen Wunsch an solche Player wie uns, auch noch mehr zu erklären? Oder können wir da einfach nicht mehr machen? Und das ist wirklich dann bilateral und ein also
Ich glaube, ich habe es ein, zweimal schon gesagt, es geht oft um Kommunikation. Kommunikation hilft natürlich. Also wenn ich nicht weiß, was ich will oder wovor ich vielleicht auch Angst habe, werde ich die Angst wahrscheinlich nicht loswerden. Mitunter ist es aber so, dass durch bestimmte Informationen bestimmte Sorgen wahrscheinlich auch größer gemacht werden, als sie sind. Im Moment, was mir gut gefällt, ist, dass man, also wirklich positiv gut gefällt, ist, dass es Firmen gibt oder Partner gibt, die versuchen, das mit den Möglichkeiten, die sie haben, so gut wie möglich zu erklären.
Mitglieder.
Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich bin einfach auch, ich bin hier einfach nicht so ein Verbandstyp, ich bin aber so ein Anwaltstyp. Deswegen sage ich, ja genau. Also die Partner, mit denen man zu tun hat, die geben sich sehr viel Mühe, das zu erklären. Aber sie stehen natürlich immer noch am Anfang dessen. Sie können im Grunde müssen über was reden, was es eigentlich so in der Form wahrscheinlich noch nicht gibt. Da können wir uns tausend Sachen, das selbstfahrende Auto war vor, gibt es immer noch nicht, aber vor 2 Jahren hat es vielleicht schon mal jemand erkämpft und man sagt, ja, soll ich jetzt mein Auto wegfahren und auf das Selbstfahrende warten, würde ich heute noch warten. Hier bei KI ist genau umgekehrt. Ich habe das Gefühl,
fährt schon überall rum.
Ja, das fährt schon verdächtig viel rum.
Und wir würden ganz gerne mal langsam die...
Ja, ob die auch und ob die Verkehrsregeln überhaupt bekannt sind. Kann ich über eine grüne Ampel noch gehen oder gilt das nicht mehr? Das regelbasierte, aber gibt es das, ne? Gibt es diese Regeln noch, Straßenverkehrsordnung und ähnliches? Das weiß man alles nicht und diese Unsicherheit, die herrscht schon. Und diese Unsicherheit, also die herrscht nicht schon, sondern die herrscht aktuell. Egal, was ich heute lese, KI nimmt alle Jobs weg. Also es gibt ja durchaus auch, sind nicht alle Leute nur Optimisten auf diesem Planeten. Und wenn man auf die dann trifft, dann wird es sehr negativ. Und dieses sehr Negative, das würde ich sagen, das kann man vielleicht auch sehr versuchen oder sollte man so positiv wie möglich nicht nur darstellen, sondern es auch so umsetzen, dass es für alle positiv ist. Denn das, was wir machen und womit wir beide arbeiten und wir alle miteinander arbeiten, ist Musik oder Entertainment an Leute zu bringen, sodass sie auch beide davon leben können. Diesen Interessenausgleich müssen wir haben. Und das sollte idealerweise, und da bin ich dann mal Verfechter, da bin ich mir relativ sicher, das sollte nicht alles von KI stattfinden. Ist langweilig. KI ist langweilig. Die macht nur Gelerntes. Also aktuell baut sie einfach Sachen nach, die das hat es irgendwo gelernt. Darum geht es, ne, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und dann landen wir in etwas, was es am Ende schon gab. Ich habe mal den Versuch, also habe ich gar nicht gemacht, Grok, eines dieser vielen Tools hat mich mal angeschrieben, einfach so gefühlt. Also ich habe das aufgemacht und dann war so, hey, was möchtest du denn, was ich heute mache oder so. Und ich habe gesagt, schreib doch mal einen Roman über einen, ich habe jetzt nicht gut aussehenden Musikanwalt gesagt, aber so sinngemäß, so hab so überlegt, schreib mal so drei, vier
Fromms und dann, der ja. ist zufällig in Berlin-Mitte unterwegs.
So, und dann habe ich, während ich das schrieb, habe ich das ausgemacht und habe, und ich glaube, das ist die Lösung des Problems, habe gesagt, das will doch nicht ich und auch sonst gar keiner wissen und keiner lesen, was für ein Unsinn, was für ein langweiliges Zeugs. Das ist so langweilig, was auch immer da drin steht, es ist nicht von jemandem gemacht worden. Also der menschliche Faktor und bei allem, was wir machen, der wird auch nicht untergehen. Wir sitzen hier und unterhalten uns, es können sich aber natürlich auch zwei
Bots miteinander unterhalten. Boah, vielleicht manche Zuhörer würden sagen, ja gut.
Dann. Ja, wenn das so ist, bitte, wie gesagt, man findet mich ja, dann kann man sich ja bei mir beschweren darüber, dass es zu menschlich war. Tut mir leid.
Aber das ist natürlich, wenn wir über jetzt das Thema auch nochmal Straßenverkehrsordnung und so sprechen.
Gott sei Dank.
Das Thema, wie wird aktuell versucht, auch dieser Markt zu hacken? Ne? Also siehe, ohne Lizenzen zu erwerben, mit unseren Inhalten zu trainieren und dann rein in den Markt zu kommen, um dann das Geld, was es zu verteilen gibt, an die Falschen zu verteilen. Ich meine, das ist ja das Game gerade. Ist das etwas, was auch ein großes Thema ist bei deinen Mandanten, dass du dieses Gefühl von, hey, hier wird irgendwie jetzt von den massiv bewerteten Startups quasi mit unserer Entwicklungshilfe dann auch noch Geld falsch abgezweigt?
Auch da, um das wirklich nochmal deutlich zu sagen und auch zitierfähig, ich würde sagen, ich versuche jedem, der danach fragt oder auch wenn es zum Thema wird, das Thema KI so zu erklären, wie ich es verstehe. Ich sehe es als etwas, was wir haben, damit müssen wir umgehen. Und wovon du sprichst, ist, will man sozusagen am Anfang dabei sein, wo vielleicht die Daten noch nicht irgendwo reingelesen worden sind oder dass man bei den Modellen dabei sind. Da bin ich jetzt mal Jurist und würde sagen, das kann nicht allein den Unterschied machen. Wenn jemand meine Daten missbraucht, ich kann es wahrscheinlich nicht nachweisen, das sind jetzt technische Fragen, aber ich muss jetzt auch nicht ohne Not jemandem die Rechte nur geben aus Angst, also vor lauter Angst vor dem Tod Selbstmord begehen und sagen, hui, hu, jetzt gebe ich endlich mal die KI-Rechte weg, damit sie jemand hat. Was macht denn der dafür? Also interessanter Aspekt, hat mich ein Mandant gefragt und gesagt, heißt das dann aber, dass die mich die ganze Zeit rund um die Uhr verteidigen gegen jede Rechtsverletzung? Wenn das zum Beispiel, also jetzt mal so kleiner Tipp, wenn das wäre, wo ihr sagt, wir KI, wir sind am Start, wir holen dich da überall raus aus dem ganzen System. Wenn das alles geht, den Teil habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass es dann auch darum geht, die Rechte zu verteidigen. Es hört sich immer eher andersrum an. Ich meine es gar nicht negativ. Das würde ich sagen, wäre ein Punkt, den fände ich spannend. Was sind die Vorteile?
Also da redest du jetzt dann aber über die Partnerschaft mit unseren Mitgliedern. Du redest jetzt nicht über den großen Bereich, wo ich war gerade in dem Gedanken.
Ich war ganz woanders, ich merke es schon.
Ja genau, schade. Weil die Verfahren, die Verfahren laufen ja.
Ja.
Also teilweise sind sie gesettelt, teilweise laufen sie noch.
Okay. Okay.
Und
meinst du OpenAI und so?
Exakt, okay. Exakt. Ja, ja. Also dass eine Partnerschaft im direkten Verhältnis dazu führt, dass der Partner, unsere Mitglieder sich dafür einsetzen, dass die Rechte ordentlich durchgesetzt werden.
Da machen wir doch auf der gleichen Basis.
Nein, da komme ich jetzt gerade auf deinen Gedanken. Also Proof of Concept, ich meine, da haben wir die vergangenen 20 Jahre als Beispiel, wie wir es geschafft haben, uns gegen diese verschiedenen Bad Actors zu stellen, wie wir teilweise sogar uns den Buckel verbrannt haben in einer Zeit, File-Sharing, wir erinnern uns, Rapid-Share und Co., um neue Märkte
absolut
zu erschließen.
Nein,
also insofern, ich sehe da keinen Widerspruch von beiden Aspekten, aber du meinst, dass man das stärker in den Vordergrund stellen sollte.
Du fragtest Ausgangsfrage war, was kann man noch tun oder was wird in diesem Bereich vielleicht noch etwas sein, was das Ganze besser konturiert macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich ein Aspekt ist, dass man gegen OpenAI oder so vorgeht, liegt ja auch daran, dass man exklusive Rechte hatte, die man schon hatte. Jetzt geht es ja um neue Rechte. Was ich meine, sind Klauseln, wo drin steht, du gibst mir die Rechte an deinen Tonaufnahmen oder auch an deinem Bildnis für Videos, dass man so aussieht wie, was weiß ich, Oasis und klingt wie Oasis und auch mit dem Namen werben kann. Also das sind die Modelle, die jetzt wir reden über ganz konkrete Modelle, die wohl kommen werden. Und dafür was freizugeben, finde ich spannend. Also probiert es doch aus. Kann aber auch sein, dass es mir dann nicht dass es dem Künstler oder dem Autoren nicht gefällt, das wieder zurückzunehmen. Wenn das geht, das sind so die Diskussionen, die man jetzt führt. Also sehr granular tatsächlich im Moment. Und ich könnte mir vorstellen, dass das anstrengend ist, weil man sagt, hey, das große Bild ist an oder aus und nicht.
Ja, und da sind wir, und da bist du dann so gesehen ja auch noch mal näher dran, weil wir als Verband dann natürlich noch mal wieder die ganz unterschiedlichen Interessen mitbekommen. Oder dass man eben diesen Nicht-Gleichlauf, den Ungleichlauf der verschiedenen Stakeholder auch sieht. Aber es bleibt spannend, mein Lieber.
Ja. Auf jeden Fall. Wir können ja mal eine KI fragen, wie das ausgeht.
Wie das ausgeht.
Aber die halluziniert meines Erachtens alle. Also
munter
die,
vor sich her.
Ja, tatsächlich. Das ist auch so. Du kannst ja dreimal auch unterschiedliche Fragen, kriegst drei unterschiedliche Ergebnisse, so Augen auf.
Fast wie beim Anwalt.
Kommt drauf an, wen man auswählt. Ich kann dir ein, zwei empfehlen. Die wissen, was sie tun.
Asterix.
Florian.
Das hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem hat keiner gemerkt, dass wir unsere Stimmen haben klonen lassen und mit unterschiedlichen Rollen gesprochen haben. Das heißt also immer da. Ja,
genau das Gefühl hatte ich die ganze Zeit auch.
Es war eine wilde Achterbahn.
Ja, ich hoffe, dass der ein oder andere mitfahren konnte und ich lade jeden herzlich ein, der das nochmal irgendwie kürzer oder länger haben möchte. Es gibt die ein oder andere Gelegenheit, sich irgendwo zu sehen und dann das auch nochmal zu
besprechen. Ja, und eine Fortsetzung einzufordern.
Bitte,
und
gerne.
Dann so richtig die schwarze Rutsche in die Tiefen der KI-Entwicklung und nach Metall auf Metall BGH gerne einzutauchen.
Ich hätte Lust, also gerade so ein bisschen mehr Jura noch, oder was?
Ja, immer, oder?
Ich hätte Bock.
Mehr Paragraphen rein.
Ich wäre dabei.
Wunderbar. Also,
vielen Dank.
Danke dir. Das war die mittlerweile 20. Folge von For the Recorded, also eine Jubiläumsfolge. Und dafür hatte ich einen sehr geschätzten Gast hier bei uns, Asterix Westphal, Rechtsanwalt im Musik-, Medien- und Entertainment-Bereich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser XXL-Folge und konntet die Branche nochmal etwas mehr kennenlernen aus der juristischen Perspektive und natürlich an all die Kolleginnen und Expertinnen draußen auch hier noch etwas dazulernen. Vergesst nicht, die Folge zu bewerten und zu kommentieren. Danke und ich freue mich schon auf das nächste Mal. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.